Ich grüße alle auch an diesem Abend recht herzlich. Ich bin unserem Herrn dankbar, dass ich hier sein darf. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, dass wir uns auch in dieser immer dunkler werdenden Zeit, wir haben das schon gehört in der Einleitung, in der Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander finden dürfen. Und ich denke, dass das Thema, was ich heute Abend und morgen früh behandeln werde, ein aktuelles ist, aber das ist nicht das Primäre, sondern das Entscheidende ist das, was das Wort Gottes uns vorgibt im prophetischen Wort. Ich habe das letzte Mal über das Licht des prophetischen Wortes gesprochen und darauf hingewiesen, dass wir das in einer dunklen Zeit dringend benötigen. Und diese beiden Aspekte des Gesamtthemas, die eng zusammenhängen, sollen uns auf die Endzeit hinweisen. Und heute Abend möchte ich also das Prüfungsthema herausgreifen und morgen geht es dann um die Ausreife und beides muss miteinander betrachtet werden. Zum Ersten, leben wir in der Endzeit oder ist das nur unser frommes Wunschdenken? Es hat ja die Christenheit schon immer, wenn man die Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte kennt, weiß man das, immer Situationen gegeben, in denen führende Gläubige gesagt haben, jetzt ist es soweit, der Herr wird kommen. Ich erinnere nur daran, dass Luther gemeint hat, noch zu seinen Lebzeiten könnte das passieren. Vor allen Dingen, weil er in dem Papst den Antichristen sah. Warum hat Gott das eigentlich so angeordnet, dass er nicht präzise sagte, dann und dann kommt der Herr und richtet sein Reich auf? Ich bin der Meinung, es war pädagogisch weise. Denn die Prophetie zeigt uns nur auf die großen Linien, die Stationen. Es gibt keinen exakten Fahrplan. Wir können also nicht sagen, dann und dann ist die Zeit und Stunde gekommen. Denn von der Zeit und Stunde, um sie etwa auch berechnen zu können, ja, möchte uns der Herr abhalten. Wir sollen also ständig bereit sein und deswegen, ja, werden nur die Tendenzen aufgezeigt, aber dennoch gibt es Signale und Zeichen, die wir zu beachten haben. Hätte die Christenheit immer wieder entscheidende, von der Bibel her zu begründende Signale, Zeitzeichen erkannt, dann wären in früheren Jahrhunderten nicht diese Fehlprognosen getroffen worden. So sehe ich das. Und was ist denn für mich ein entscheidendes Zeichen? Ich weiß, dass damit nicht alle konform gehen, aber ich werde Ihnen kurz darlegen, warum ich der Meinung bin, dass wir schon im Sinne der Endzeit, im engeren Sinne leben. Zur Zeit Jesu war die Endzeit angebrochen im weiteren Sinne. Das können wir aus vielen Einzelhinweisen der Schrift entnehmen. Endzeit im engeren Sinne aber, so sehe ich, ist erst seit der Staatengründung Israels geschehen, 1948. Denn das ist von der Heilsgeschichte, von der Prophetie her sehr, sehr wichtig, dass Israel eine besondere Funktion hat im Rahmen der Geschichte und Heilsgeschichte Gottes. Da lässt sich auch an äußeren Zeichen etwas ablesen. Bei der Gemeinde ist das anders. Da geht es um die Innenlinie. Paulus bringt überhaupt mit einer Ausnahme keine äußeren Zeichen, sondern er weist immer darauf hin, dass die Endzeit Abfallzeit ist, Verführung wird kommen. Es wird eine schlimme Zeit sein, etwa wenn in 2. Timotheus 3 der Apostel Paulus darauf hinweist, dass am Ende die Menschen mehr den Schein oder die Form der Gottseligkeit bzw. Frömmigkeit haben. Aber die Kraft verleugnen sie, das ist die Innenlinie, weil die Gemeinde es nicht zu tun hat mit äußerer Geschichte, im Gegensatz zu Israel, sondern mit der Innenlinie der Heilsgeschichte. Bei Israel wird deutlich, wenn der Feigenbaum wieder Blätter bekommt, noch keine Frucht da ist, ja, dann Achtung. Und seit 1948 dürfen wir auch die Entwicklung Israels registrieren. Ich werde morgen dazu noch einiges sagen. Ich habe auch bei uns in Winterbach vor einem Seniorenkreis das Thema gehabt, der Nahe Osten und Israel im Brennpunkt der Heilsgeschichte. Und da habe ich auf diese Zeichen hingewiesen. Etwa Jerusalem. Die Konfrontation zwischen den Moslems, den Juden und den Christen, das sind Dinge, die müssen wir im Einzelnen morgen noch einmal aufgreifen. Aber ich möchte noch mal sagen, seit 1948 können wir die Endzeit im engeren Sinne registrieren. Gewisse Totengebeine nach Hesekiel 37, wo der Prophet die weitere Geschichte Israels beschreibt, nach der Diaspora, da ist etwas geschehen, noch nicht ist der Odem Gottes in diese jetzt mit Fleisch und Sehnen umgebene, noch tote Situation hineingekommen. In das Volk Israel. Israel ist jetzt noch kein Gottesstaat in dem Sinne, aber die äußeren Voraussetzungen hat Gott geschenkt. Und die Letztzeit wird sein, wenn das, was in der Offenbarung in der sogenannten 70. Danielschen Jahrwoche geschieht, so massiv auf dieser Erde sich durch Katastrophen, durch Gerichte kundtut. Das steht noch bevor. Es gibt auch da Ausleger, die sind der Meinung, das hat alles schon angefangen. Ich habe mal den Vortrag bei uns in Winterbach von einem führenden Neutestamentler, sogar evangelikal, gehört. Der hat gesagt, ist alles schon da gewesen, es wird nichts Neues mehr geben. Ich habe mich nur gefragt, wie kann ein Theologe so etwas sagen? Nein, ich bin der Meinung, wir können einige Dinge von der Offenbarung her als noch nicht geschehen ansehen. Etwa die Schlacht bei Armageddon. Sollen wir denn das den Zeugen Jehovas allein überlassen, darüber zu predigen? Nein, das wird noch kommen, jener letzte große Weltkrieg. Aber Gott sei Dank dürfen wir schon wissen, dass die Gemeinde vorgezogen wird zur Rettung, wie bei Sodom und Gomorra. Da mussten erst die wenigen Gläubigen heraus. Oder bei der Sintflut ist Noah mit seiner Familie bewahrt geblieben. Noch eine andere mögliche Disposition. Es gibt vier heilsgeschichtliche Tage. Wenn man das auch mal registriert, wir haben das übrigens in Neudorf auf der dortigen Konferenz der Junizeit miteinander besprochen. Ich will das aber hier auch nochmal einbringen, weil den meisten die Differenzierung nicht so ganz klar ist. Wir leben zurzeit am Tag oder im Tage des Menschen. Das ist der Tag, in dem Gott dem Menschen gestattet, in einem gewissen Sinne Entscheidungen zu treffen, die einer Personalität entsprechen. Der Mensch hat keinen absolut freien Willen, aber er kann sich auch entscheiden. Sonst könnte Gott keinen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Er hat innerhalb von Entscheidungssituationen die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich für diese oder jene Richtung. Dieser Tag des Menschen ist innerhalb des bösen Äons oder Zeitabschnitts und das ist seit dem Sündenfall das Prägende in der Profangeschichte und in der Geschichte Gottes insgesamt. Aber da gibt es Gott sei Dank auch einen Tag Jesu Christi. Und diejenigen unter uns und diejenigen Gläubigen, die nach 1. Thessalonicher Kapitel 5 wissen, sie sind nicht Kinder der Nacht, sondern des Tages, weil sie versetzt sind aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dürfen sie Kinder des Tages sein. Und dieser Tag Jesu Christi endet mit der Entrückung der Gemeinde. Nicht so wahr? Ich will nochmal auf dieses Beispiel von Sodom und Gomorra hinweisen. Zu jener Zeit eine Differenzierung da. Lot und die Treuen und vor allen Dingen der Abraham, ein erwählter Gottes, wusste um den Untergang, um die Katastrophe. Und warum ist Sodom und Gomorra untergegangen? Wegen der perversen Sexualität. Sodomie, ein Begriff, der von dort her stammt, ja. Und Homosexualität. Da hat Gott Gericht üben müssen. Und ich denke, wenn wir die Gegenwartssituation aufgreifen, ist klar, diese Situation haben wir heute, dieses Verhalten wird sogar legalisiert. Und wer es wagt, nicht, das ist ja das Problem im Augenblick in der EU, ja, als ein künftiger Kommissar mal deutlich zu machen, das ist Sünde, was kriegt der von Politikern, von allen Leuten mächtig, mächtig Widerstand. Wird wohl ein Katholik sein, da muss man sagen, haben die in dem Stück oft klarere Schau als manche Protestanten. Also wir gehören zum Tage Jesu Christi. Und da läuft einiges momentan im Sinne der Ausreife, was morgen von mir beschrieben wird, parallel. Aber die Gemeinde, die Vorgezogene wird entrückt, ehe dann die Katastrophe kommt. Und das hängt mit dem Tag des Herrn zusammen. In dieser Tag des Herrn, der bereits im alten Bund von vielen Propheten verkündigt wird, ist ein Tag der Rache, ein Tag des Zorns, ein Tag der Finsternis. Und bei der israelischen Zählung beginnt der Tag mit dem Abend, auch gemäß der Schöpfungsgeschichte, so beschrieben in der Genesis, also im ersten Kapitel des ersten Mosebuchs. Am Abend, und da wird es am Abend dunkel und finster. Dann aber kommt der Tag, und das ist der Tag, wo für Israel vor allen Dingen und auch für die Völkerwelt der helle Morgenstern aufgeht. Das ist eine andere Perspektive. Wir dürfen als Gemeinde Jesu Christi, weil unsere Stellung in den Überhimmeln ist, ep uranoi steht da im Griechischen, ja, dürfen wir eine andere Position haben. Israel hat primär eine Berufung auf dieser Erde, darum auch die äußeren Zeichen. Nicht? In Verbindung mit der Ausreife Israels werden Gerichte in der Schöpfung passieren, Vegetation, die Tierwelt, die Flüsse, die Seen werden versorgt, schlimme Gerichte da, aber auch an der Menschheit. Dass ein Drittel der Menschheit noch umkommt. Ich darf diese Perspektive schon aufzeigen hier. Es wird morgen näher erläutert, weil ich der Meinung bin, wir müssen erstmal die Grundlagen im Sinne der göttlichen Ordnungen haben. Ein jeglicher wird nämlich dann auch in seiner Ordnung zurechtgebracht. Der Erstling ist der Christus. Und dann die ihm angehören und schließlich nachher Israel, die Völkerwelt, bis Gott sein wird, alles in allem und die ganze Schöpfung zurechtgebracht werden. Das dürfen wir glauben. Also das ist der Tag des Herrn und die Zeit, da dieser Tag in wunderbarer Weise sich auf dieser Erde präsentiert, ist das sogenannte tausendjährige Friedensreich. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn dann erst Himmel und Erde nach Gerichten vergehen, Satan war ja gebundene Zeit, dann kommt der Tag Gottes. Und der zeigt das Vaterherz Gottes, wenn er die Tränen aller Menschen abwischen wird, wenn das viele Leid und Elend von Gott selber göttlich beseitigt wird. Auf der neuen Erde findet das statt. Neuer Himmel, neue Erde. Aber erst wenn Gott sein wird, alles in allem und in allen, dann ist die Tagezählerei vorbei. Denn Zeit, Äonen, Zeitabschnitte oder Kairos, oder auch Ökonomien wiederum, das ist immer noch mit dem Schöpfungswesen verbunden. So viel also mal zur Endzeit. Ja, einiges steht noch aus, das Schlimmste auf der Erde kommt noch, aber für uns, weil ich ja das Thema auch Ausreife habe, gibt es eine Ausreife der Gemeinde, ist das herrliche Ziel, ihm entgegengerückt zu werden. Der, wer an ihn glaubt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist bereits vom Tode zum Leben hin durchgedrungen. Und weil nun die Zeit so ernst ist, gilt es, auch das Prüfungsthema zu behandeln. Ich habe das Thema nicht gewählt, weil ich als Pädagoge im Dienst hunderte von Prüfungen bei Schülern und Referendaren mitgemacht habe und wir haben uns gerade bei Aulingers nochmal darüber unterhalten. Ist schon ein interessantes Thema, Prüfung. Für mich war es immer interessant, mit vielen Problemen verbunden, wie oft geschah ein subjektives Urteil? Du weißt, dass ein Vertreter des staatlichen Schulamts, nur weil der Referendar nicht ihm gemäß gekleidet war, schon von vornherein gegen den eingestellt war. Ich habe versucht, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen. Das war ein alter Offizier, ganz korrekt. Natürlich, muss ich sagen, kam der nicht angemessen in die Staatsprüfung. Früher war jeder mit Krawatte da und dann kamen die in Jeans und Pullis. War die Sache denen nicht mehr wert. Also, es gab schon Probleme und die gibt es genauso gut im geistlichen Bereich. Denn das ist ja das Thema. Wie oft urteilen wir subjektiv? Oder verurteilen sogar? Dürfen wir das? Nein. Aber was sollen wir prüfen? Da liegt ein Unterschied. Aber ehe wir selber prüfen, und das ist jetzt der nächste Teil, ja, muss die Frage gestellt werden, wann sind wir denn fähig dazu? Kleine Kindlein können noch nicht prüfen. Und wer immer nur Milchspeise bekommt, nach Hebräer Kapitel 5, 12 und 13, da steht das, ja, der ist nicht fähig zum Prüfen, zum Unterscheiden. Wenn ich meine kleinen Enkelkinder sehe, ist das anders als bei denen, die bereits schon im Studium sind. Da können die schon eher prüfen. Und ich selber musste so viele Prüfungen ablegen, ehe ich nachher ein Seminar leiten durfte, um selber in den Staatsprüfungen ein Wort mitreden zu können. Oder ein Fahrschullehrer, der musste erstmal selber fahren können. Da muss er eine Fahrschullehrerprüfung machen, ehe er da in der Fahrschulausbildung mitwirken kann, auch bei Prüfungen. Also, Gott möchte, dass wir recht prüfen, darum werden wir auch geprüft. Einige Hinweise zu biblischen Prüfungssituationen, Alten und Neuen Testaments, mit unterschiedlichem Ausgang. Das erste Menschenpaar, Prüfung, leider nicht bestanden. Oder? Und wie kam es denn dazu? Weil Satan der Inspirator ist, der Lügner und Mörder von Anfang an und die Menschen, die zum Ebenbild Gottes geschaffen sind, nicht als Konkurrenz dulden wollen. Ihr werdet sein wie Gott, falsche Versprechungen. Genau das, was wir heute teilweise auch haben. Ich habe mit einer Anthroposophin jetzt gesprochen. Wir mussten unsere ältere Mutter da zu einer Ärztin bringen und ich habe einen Augenblick dann da im Wartesaal gesessen und habe mich mit einer Frau unterhalten. Die war recht munter drauf und dann merke ich auf einmal Anthroposophie. Wir haben bei uns in Winterbach so eine Waldorfschule mit 1000 Schülern. Ich habe mich mit der Lehre Steiners da auseinandergesetzt und dann kam es auf die Reinkarnation zu sprechen. Und da habe ich dann ganz klar massiv gesagt, also ich möchte nicht mal als Regenwurm wiederkommen, sondern meine Gewissheit ist, wenn ich hier aus diesem Leben scheide, bin ich bei Christus. Sie war hartnäckig. Und dann habe ich gesagt, das hat keinen Sinn, das ist eine Glaubenssache, wir wollen nicht weiter darüber diskutieren. Da muss man auch abbrechen, sagt die Bibel auch, ja. Also Adam und Eva haben leider die Prüfung nicht bestanden und die Folge davon ist, eben Sünde und Tod in der Menschheit. Aber Gott sei Dank gibt es dann doch zwei Linien immer wieder. Eine Lebenslinie, eine Todeslinie. Eine Geisteslinie und eine menschlich-fleischliche. Nicht, da haben wir Kain und Abel. Es wird sogar im Neuen Testament in Hebräer 11 von dem Abel gesprochen. Wir kennen etliche, die dann die Prüfung auch bestanden haben. Noah habe ich schon erwähnt. Abraham. Aber es gab auch einige, die die Prüfung nicht bestanden haben. Wie war das bei Israel? 600.000 Männer ziehen aus Ägypten und zwei erreichen das Ziel. Also das ist ein Verhältnis, schon beängstigend, ja. Aber das darf ich sagen, Gottes Erwählte und Berufene, die werden das Ziel erreichen. Und das müssen wir eben jetzt schon differenziert sehen. Sowohl im Alten Testament, innerhalb Israels, als auch heute kommen nur die zum Ziel, die der Herr erwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Oder da, wo der Herr sagt, wir werden selber Vater und er durch den Geist in den seinen Wohnung machen. Es kommt niemand zum Vater, zum Sohn, Entschuldigung, es ziehen denn der Vater. Und wem ist der Sohn will offenbaren? Das sind natürlich Linien, die müssen wir bedenken. Und darum können wir nicht, wie das jetzt im Frühjahr auf dem Europatag, das war glaube ich im Mai in Stuttgart, von vielen Christen propagiert wurde, Europa christlich machen. Keine Völker kommen, wie es zum Teil in charismatischen Bewegungen durch falsche Propheten geweissagt wird. Keine Völker kommen jetzt zum Glauben, sondern die Ekklesia, die herausgerufen, das müssen wir sehen. So hat ein Abraham die Prüfung bestanden. Der größte Teil leider nicht, und zur Zeit Jesu, unser Herr selber, musste auch geprüft werden. An dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Er hat sich als Sohn Gottes erwiesen und war treu und gehorsam bis zum Tod am Kreuz nach Philipper 2. Darum hat ihn dann Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Gott sei Dank, dass unser Herr diese Prüfung bestanden hat. Darum hat er viele Brüder wiederum. Darum dürfen wir durch ihn aber lieber Vater sagen. Oder ein Paulus, der ein Typus für echte Bekehrung ist. Auch wenn die Juden mal ihn sehen, in den sie gestochen haben, dann wird eine Nationenbuße beginnen. Dann werden viele erkennen, das ist der Nazarener, den wir für den Verfluchten, für den Gehängten hielten. Er ist der Sohn Gottes, der wahre Messias. Nur wer die Prüfung besteht, nur, ich möchte mal sagen, wer die richtige Blickrichtung auch hat, den Blick für das Entscheidende, wer sich nicht irritieren lässt von der Umwelt, von Nöten, Leiden, Schwierigkeiten, Verfolgungen, sondern wer gelernt hat, nach droben zu schauen. Kolosser 3. Sinnet und fragt nach dem, was droben ist. Oder 2. Korinther 3. Ihn anschauend werden wir verwandelt mit unverhülltem Angesicht in das Bild Jesu Christi. Aber da geht auch voraus die Aussage, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Möchte der Herr uns schenken, dass wir die Prüfungen immer wieder, die auch jeden Tag da sind, geistlich bestehen. Dass wir uns nicht für das fleischlich-menschliche entscheiden. Die Lust war bei Adam und Eva das entscheidende Prinzip. Das menschlich-fleischliche ist immer das, was uns abhalten will von einer klaren geistlichen Entscheidung. Darum gibt es eben nur 2 Wege. Den schmalen Weg und den breiten Weg. Viele meinen, wenn sie auf dem Bürgersteig des breiten Weges gingen, das wäre der schmale Weg. Da müssen wir auch prüfen lernen. Nicht, wo die Massen sind heute, sondern fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt unser Herr schon. Darum ist das mit dem Prüfen und Beurteilen sehr wichtig, dass wir nicht menschliche Maßstäbe nehmen. Die Philosophie dieser Zeit und Welt ist gekennzeichnet sicher durch manche Klugheit. Aber die göttliche Weisheit, die lässt sich nicht mit einem IQ bemessen, also da, wo man den Intelligenzquotienten messen kann. Das mussten wir auch oft tun. Die geistliche Reife, das ist nicht mit menschlichen Methoden und Mitteln festzustellen. Darum prüfen, aktiv prüfen. Und bei Paulus war das Entscheidende. Er konnte ja sagen, Galater 2, Vers 20, was ich nun lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, so kann man es übersetzen. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Also wenn der Heilige Geist uns inspiriert, dann können wir recht beurteilen. Die menschliche Weisheit und Philosophie kann die Weisheit Gottes nicht erkennen. Und wo liegt das entscheidende Kriterium schon? Im Kreuz. Das Wort des Kreuzes ist Ja, für uns eine Kraft, für die anderen Torheit, ja, Dummheit. Das war bei den Griechen so, die hatten ja ihre griechische Weisheit. Oder bei den Juden war das ein Skandalon. Skandal kann man das übersetzen, ein Ärgernis. Ein Ärgernis kann man beseitigen, das haben die Juden getan, haben ihn ans Kreuz gebracht. Oder die andere Seite ist, man spöttelt, das haben die Athener zum Teil gemacht, die Weisen und damit die Botschaft Gottes beseitigt. Geistliche Kriterien. Und jetzt zum Prüfen selber. Das erste ist nach 2. Korinther 13, Vers 5. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Können wir das? Da steht nicht, prüft, was ihr alle heute an guten Werken getan habt. Nein. Prüfet, ob ihr im Glauben steht. Und was ist denn das mit dem Glauben? Leider ist in der deutschen Sprache ja dieses Verb Glauben so verflacht, dass der eigentliche Inhalt nicht mehr wirklich deutlich wird. Wie wird's Wetter morgen? Na, ich glaube, die Sonne wird scheinen. Ne? Ich habe mal ein Gespräch von einem Vater mit einem Sohn mit angehört, der wollte ihm etwas verklickern und dann sagte der Junge, ja, Vati, ich glaube, und da hat er dem sofort massiv gekontert, Junge, ich will nicht wissen, was du glaubst, ich will wissen, was Tatsache ist. Ist das bei uns auch so? Nein, der Glaube ist sogar eine Gewissheit. Hebräer 11, Vers 1. Eine Gewissheit von Dingen allerdings, die wir nicht mit dem Verstand, mit den Sinnen wahrnehmen, sondern es ist die unsichtbare Herrlichkeit. Das ist der Glaube, in dem Sinne des Vertrauens, aber auch mit Konsequenzen. Glaube und Gehorsam. Dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes, liebe Geschwister. Den können wir uns nicht selber erwerben. Aber wir dürfen dann auch wissen, wer zu ihm kommt, soll das im Glauben tun. Hebräer 11, Vers 6, ja, da wird auch von einem Glauben geredet, im Sinne auf das Vertrauen Gottes. Wer zu ihm kommt im Glauben, der darf damit rechnen, dass Gott diesen Glauben belohnt. Dieser Glaube wird im Römerbrief ja bekundet. Im Gegensatz zu den Werken. Nicht? Luther hat das ja mit diesen vier Sola dargestellt, allein aus Glauben, allein aus Gnaden, allein Christus und allein die Schrift. Prüfen wir uns, ob wir immer wieder uns aufs Wort Gottes verlassen oder ob wir irgendetwas anderes als Basis nehmen. Ist ja heute leider so, dass vor allen Dingen auch in der protestantischen Theologie nicht die Bibel allein Maßstab ist. Wir haben bei Aulingers auch über das Thema Religionsunterricht gesprochen und in meinem Seminar wurden Referendare mit dem Fachbereich Religion ausgebildet, die kamen von der Universität, hatten viel Wissen im Kopf, aber was Glaube bedeutet, ganz wenige hatten das begriffen. Und mein Fachleiter für diesen Bereich war selber im Sinne der Bibel kein gläubiger Mensch, wir bekamen keinen anderen. Und das ist ja überall so, dass man leider auch in der Ausbildung mit Leuten arbeiten muss, die zwar ihre Vocatio haben, nicht? So heißt das im evangelischen Bereich, ja, also eine gewisse Lehrbefähigung für den Religionsunterricht, da gibt also die Kirche nochmal den Segen dazu, aber das Entscheidende ist etwas ganz anderes. Wenn da selber profilierte Leute, und ich musste mit einem Studienleiter zusammenarbeiten, ich hatte das heute Nachmittag schon erwähnt, als der sich vorstellte, hat er keinen biblischen Text genommen, sondern hatte über ein Märchen von Selma Lagerlöf gesprochen. Tja, Studienleiter für evangelische Theologie, Fachbereich evangelische Religion. Da könnte ich Ihnen Dinge erzählen, Immer wieder habe ich aber versucht, den Glauben in den Mittelpunkt zu stellen. Ich konnte es aber nur, weil ich Gott sei Dank wusste, der Herr hat mir einen Glauben geschenkt, eine Gewissheit. Und das ist das Entscheidende. Dieser Glaube ist eine Gewissheit. Prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Und dazu gehört, dass wir wissen, wer ist dieser Herr, auf den wir uns verlassen. Ist das derselbe Herr wie der Allergott? Nein. Und wie viele sind dort unwissend? Vom Papst kann ich ja nicht anders erwarten, wenn der den Koran küsst wie bei einem Besuch in einer syrischen Moschee. Oder wenn, wie dies ja auch wieder in Assisi, die Vertreter von vielen Religionen zusammenkommen. Unser Gott und Vater in Jesus Christus ist ein anderer. Nicht? Und wenn die Moslems sagen, der da am Kreuz starb, war gar nicht der wahre Jesus, es war ein anderer. Darum können die, weil sie diesen Gott nicht anerkennen, auch nicht Abba Vater sagen. Übrigens auch kein jüdischer Orthodoxer kann das fassen. Das ist für die unvorstellbar, der Messias am Kreuz. Nein, für uns aber ist dieser Glaube die Gewissheit und er hat uns da erlöst. Und darum wird die eigene Weisheit zu Schanden. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Nach Kolosser 2, Vers 3. Das zu glauben, allein Christus, da bin ich dankbar. Da sollen wir uns also immer wieder selber prüfen, denn das ist ja das Entscheidende. Wir können in der Regel immer besser die anderen prüfen als uns selber. Das steckt auch in uns, nicht? Kritik üben. Und das hängt mit dem Nächsten zusammen. Das ist ja leichter, nicht? Wenn man Kritik übt, den anderen fertig macht, steht man selber eine Etage höher. Darum heißt es in 1. Thessalonicher 5, ich fasse das zusammen, was das Entscheidende ist, prüfet alles und das Gute behalte, das göttlich Gute. Alles prüfen sollen wir. Da steht aber jetzt nicht, prüfet alles und das Schlechte behaltet. Keine destruktive Kritik, sondern konstruktiv, wie es in der Bibel immer wieder geschieht. Habe ich leider bei vielen meiner Kollegen erlebt, die, wenn sie beurteilen mussten, prüfen mussten, die anderen sofort fertig gemacht haben. Dann steht man selber als der Glänzende da. Ich weiß, das liegt mir in der Natur auch, die anderen abzuqualifizieren, aber selbst erst prüfen und dann können wir alles prüfen und das Gute behalten. Das macht uns die Bibel vor. Paulus hat immer, als er die Briefe an die Adressatengemeinden schrieb, immer das, was positiv war, anerkannt. Dann hat er natürlich nicht das andere einfach unter den Teppich gekehrt. Das ist ja heute auch eine Tendenz. Ja? Die Liebe deckt alles zu. Man darf nichts Kritisches mehr sagen. Leider in der Auseinandersetzung zwischen führenden Evangelikalen ist das geschehen. Wer Idea Spectrum kriegt, hat das wahrscheinlich miterlebt, nicht, dass der Professor Beierhaus die, die ihn kritisiert haben, nicht, als fundamentalistisch bezeichnet haben. Und ich meine, Sie haben recht, etwa der Lothar Gassmann und andere haben gesagt, so geht das nicht. Er ist ja in dem Konvent der Vorsitzende, theologisches Konvent, und da hat man jetzt in Freuden statt ein ökumenisches daraus gemacht. Wer aber Kritik übt, der wird als Fundamentalist bezeichnet. Bitte, Liebe und Wahrheit gehören zusammen, wenn ich prüfe. Wer nur die Wahrheit bringt und nicht die Liebe, steht in der Gefahr, überheblich zu werden, bis hin zum Fanatismus. Wer aber nur die Liebe übt, der kann sentimental werden und vergisst die Wahrheit. Ist manchmal ein schmaler Weg. Liebe und Wahrheit. Das ist also wichtig, wenn wir das tun und im Blick auf die Endzeit, ich habe einiges angedeutet, ist das so wichtig, weil der größte Teil, das ist meine Meinung, der Christen, selbst der Evangelikalen, in die Ökumene abdriftet und das ist eine Ökumene immer im Sinne Roms, unter der Führung Roms. Ist schon zu wundern, dass bei uns der Bischof in Stuttgart der zweite Mann in dieser Institution ist, wo es um die Einheit der Christen geht. Und der erste ist der Kardinal Kaspar. Ich habe ihm da mal widerstanden in einem Referat. Und er konnte mir im Blick auf die Veränderung der katholischen Kirche keine klare Antwort geben. Ich habe ihn gefragt, hat der Luther sich damals geirrt oder ist die katholische Kirche besser geworden? Hat die sich verändert? Und er meinte die katholische Kirche. In einem hat er recht. Die Inquisition, also die Christenverfolgung, wie durch die Bloody Mary da in England, das gibt es zwar nicht mehr, aber lehrmäßig ist doch hinzugekommen nach Luther die Unfehlbarkeit des Papstes-Dogmatik 1870 oder 71, dann die unbefleckte Empfängnis Mariens und die leibhaftige Himmelfahrt Mariä. Das ist alles dazugekommen. Also ich verstehe nicht, dass Theologen das nicht wahrhaben wollen. Das ist für mich klar, darum müssen wir prüfen. Aber so wie es jetzt vor 14 Tagen, genau heute vor 14 Tagen war es, im Remstal, der mir lieb gewordene Bruder, ich habe, ob es die Katholiken sind, auch die Moslems. Aber die Bewegung als solche, die müssen wir prüfen. Und damit sind wir bei dem dritten Punkt, das heißt, prüfe die Geister. 1. Johannes 4, Vers 1. Mir hat mal ein Bruder gesagt, da steht nicht, prüfe die schönen, frommen Worte, die jemand von sich lässt. Auch bei mir, es geht nicht um die Prüfung der Worte, sondern um den Geist, der dahinter steht. Ja? Und das ist wichtig. Und der Geist, der hinter dem Islam steht, das ist übrigens ein eindeutig dämonischer und innerhalb der katholischen Kirche ist ein verführerischer Geist, sage ich ganz offen. Und ich kann das auch beweisen. Ich will nur noch mal ein Beispiel dazu nennen. Nicht? Wenn zum Beispiel auf der Papstkrone, der Tiara steht, es ist der Papst, der unfehlbare Stellvertreter Gottes auf Erden, der König aller Könige auf Erden und der Vater aller Menschen oder Völker, nicht? Dann ist das schon Blasphemie, das heißt eine Art Gotteslästerung. Denn der Jesus sagt, es darf sich niemand Vater nennen lassen. Nur einer ist gut, sagt er selbst sogar, als der reiche Jüngling zu ihm kam. Und darum ist das so wichtig, dass wir hier auch die Geister prüfen. Bewegungen, Irrlehren. Also wenn Menschen sich irren, ist das noch was anderes. Aber wenn einer sich konstant irrt und von der Lehre nicht mehr kritisch überprüfen lässt, dann kann das zur Irrlehre werden. Und ich will ein Beispiel auch nochmal nennen, hier schon in diesem Zusammenhang, morgen kommen noch ein paar andere dazu. Nicht, wenn zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten jetzt mit der Allianz so kooperieren, dann kann ich das nicht verstehen. Es gibt sicher liebe, gläubige Geschwister auch dort. Aber ich habe mich mit dem Buch der Begründerin Ellen G. White beschäftigt, die hat also visionär empfangen, dass es um das Sabbathalten geht und danach werden die Menschen auch mal gerichtet. Nicht? Dann ist eine Verlagerung vom Evangelium hin zum Gesetz der Fall. Da müssen wir prüfen. Bewegungen, Irrlehren und die Entwicklung hin zum Babylon der Endzeit, den Eindruck habe ich ja, ist schon ganz massiv vorhanden. Beispiel dazu, das hängt auch mit der Ausreife zusammen, politisch werden immer größere Blöcke gebildet, es gibt eine UNO, die UNO kann Soldaten wie damals beim Golfkrieg oder auch hier und dort noch beordern. Das ist eine Tendenz hin zur Welteinheit, weil der letzte Weltherrscher einmal über die ganze Menschheit herrschen wird. Und diese Zahl 666, ich will jetzt nicht auf die Namendeutung eingehen, das ist oft genug geschehen. Nicht? Das hat man gemacht und manches ist dabei völlig falsch herausgekommen, aber rein mathematisch ja, ist 666, 666 die Summe von 1 bis 36, 36 ist 6 ins Quadrat. Also wenn Sie 1 plus 2 zusammenrechnen, Sie können es mir schon glauben, stimmt, ja. Dann kommt man auf 666. Ist also die Ausreife des Menschen, und das ist der Gesetzlose, der nachher alle göttlichen Gesetze beseitigt und sich selber anbeten lässt, und wer ihm nicht die Ehre gibt, der wird massiv verfolgt, kann Märtyrer werden. Und es gibt noch eine große Zahl von Märtyrern. Ich habe allerdings den Eindruck, das ist die letzte Phase, wenn die Gemeinde schon entrückt ist. Denn die große Schar aus der großen Drangsal ist noch mal eine andere als die herrliche Herauswahl der Gemeinde. Ich möchte das hier nur schon andeuten. Ich werde es in anderen Zusammenhängen dann morgen auch noch mal aufgreifen. Aber dieses Babylon ist immer da in der Bibel genannt, wo es in der Kontroverse zum wahren Volk Israel geht. Nicht? Diese vier Reiche, die der Daniel sieht, sind nur in Verbindung mit dem Staate Israel, mit diesem Gottesvolk zu sehen. Gleich wie Israel leider auch immer wieder in den Prüfungssituationen nicht klar im Sinne Gottes sich entschieden hat. Und darum mussten die Gerichte Gottes kommen. Und das sind Kriege, Seuchen, Hungersnöte und wilde Tiere. Das steht im Alten Testament. Das wird nochmal aufgegriffen in der Apokalypse, in Apostelgeschichte 6, in den Versen 1 bis 5. Das wird am Ende, wenn die Zornesschalengerichte dann kommen, weil dieser Antichrist oder anstatt Christus zunächst mit Israel kooperiert, das Volk verführt, dann aber in der Mitte der Jahrwoche seine Maske fallen lässt. Da, in der letzten Hälfte der 70. Jahrwoche, wird also das Regiment dieses Weltherrschers am schlimmsten sein. Und dann greift Gott selber ein. Das ist das Wunderbare, dass Gott selber, wenn die Ausreifezeit gekommen ist, er seine Gerichte vollzieht. Und nach 1. Thessalonicher 5, das werde ich morgen auch nochmal in besonderer Weise herausgreifen, ist es so, dass die Gemeinde, die am Tage des Jesus Christus lebt, vollendet wird, eine vorgezogene Errettung hat, dass sie damit rechnen darf, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9, nicht in diese Gerichte zu kommen. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Und der Zorn hat in den Zorneschalengerichten schließlich den Höhepunkt. Darum ist es wichtig, dass wir das erkennen, prüfen, immer wieder. Und damit etwas zum Schluss noch, was uns innerlich jeden Tag neu in die Prüfungssituation bringt. Wir haben immer wieder zu entscheiden, wo setzen wir die Prioritäten? Liegen sie darin, dass wir das Wort Gottes immer wieder bewegen, dass wir die Gemeinschaft suchen wie die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also im Worte Gottes, unter dem Worte Gottes, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wer damit rechnet und sich dann noch vom Herrn die Waffenrüstung schenken lässt nach Epheser 6 oder wie es in dem ersten Thessalonicher Brief Kapitel 5 stets gewappnet ist mit dem Schild des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung, der Errettung droben. Da haben wir Glaube, Liebe, Hoffnung oder besser übersetzt Erwartung. Wenn wir das tun, dann sollen wir immer damit rechnen, zu prüfen, was des Herrn Wille ist. Der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille. Das möchte ich auch immer mehr lernen, in den Entscheidungssituationen zu prüfen, was ist jetzt dran. Dass wir wirklich das Ziel ins Auge haben, denn wenn Satan schon uns die Kindschaft nicht rauben kann, aber eins ist ihm gestattet, nämlich, dass er uns vom Ziel ablenkt. Und damit ist die letzte Prüfungssituation für uns verbunden vor dem Bema Christu, so heißt es im Griechischen, das ist der Richterstuhl Christi oder das Preisgericht. Da werden wir dann noch einmal geprüft, ob wir recht entschieden, geprüft oder beurteilt haben. Und dann heißt es, da ist nach 1. Korinther 3 von Vers 11 ab der Grund gelegt. Kein anderer Grund kann gelegt werden, als der ist Jesus Christus. Wer aber aufbaut auf dem Grund, und das liegt in unserer Verantwortung. Es gibt Brüder, die sagen, wir kommen gar nicht mehr dahin. Das kann ich nicht so sehen. Die verwechseln die Stellung und die Praxiskonsequenz. Paulus sagt, wir müssen alle offenbar werden, 2. Korinther 5, Vers 10, vor diesem Richterstuhl. Wer aber darauf aufbaut, Holz, Heu, Stroh oder Stoppeln, ja, das wird verbrennen. Das sind Symbole. Holz steht für Menschliches. Heu für Vergängliches. Ne? Schnell vergangen in einem Sommer. Und Stoppeln ohne Frucht. Fruchtleere oder Stroh. Wer aber Gold, Silber, Edelsteine aufbaut, Gold ein Symbol für Glaube und Treue. Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Das können wir nicht selber produzieren. Wäre schön, nicht? Wenn Sie so einen Edelstein nehmen, in den Garten legen, pflanzen und dann kommt mal so ein Stein wie ein wunderbarer Strauch oder Baum heraus. Das geht nicht. Also da ist nichts Natürliches mehr im Spiel. Das muss Gott wirken. Gewiss kann die Chemie manches, nicht? Das haben die in der Alchemie schon versucht, aber hier geht es um das, was nur Gott schenkt. Glaube, die Gewissheit der Vergebung, der Reinigung und schließlich, dass der Herr die Frucht in uns wirkt. Die Frucht des Geistes und nicht Werke des Fleisches. Das wird da offenbar. Und ich bin dankbar, dass das auch geschieht. Und dann wird der Herr seine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln dem Vater darstellen. Also ist keine generale Operation mehr nötig. Oder irgendwas nicht. Da werden so die äußeren Dinge, die mit dem Vergänglichen zusammenhängen, die werden göttlich bereinigt. Dann wird die Gemeinde dem Vater dargestellt und dann kann endlich die Gemeinde ihren Auftrag erfüllen. Und liebe Geschwister, weshalb werden wir geprüft? Damit wir später prüfen können. Und dieses Prüfen hängt mit Urteilen, Richten und Zurechtbringen zusammen. Nach 2. Timotheus 2, Vers 12 hat die Gemeinde den Dienst mitzuherrschen, mit zu richten. Wisset ihr nicht, dass ihr die Engel oder den Kosmos richten werdet? Das ist unsere Aufgabe, bis die ganze Schöpfung auch zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes, das haben wir schon angehabt und werden dazu bestimmt gelangt und Gott sein wird alles in allem. Das ist die Aufgabe, darum werden wir auch geprüft. Und darum sagt der Paulus, wir sollen uns die Nöte, Drangsale, ja, nicht zum Negativen gedeihen lassen. Er sagt, ich will mich sogar rühmen der Drangsale, der Trübsale, weil wir darin Ausdauer oder Geduld lernen. Immer schwierig, nicht? In Nöten leiden, durchhalten. Das soll aber Bewährung bringen. Nur wer so einen längeren Lernprozess besteht, der kann dann nachher mithelfen und prüfen. Und der wird das Ziel erreichen. Darum dieses Prüfungsthema, prüfen in dem Sinne, dass wir geprüft werden zuerst und dann selber urteilen und prüfen lernen, das hat Gott mit uns vor. Ich denke, dass so ein Thema wichtig ist für die Gemeinde und ich rechne damit, dass der Herr dieses Wort auch segnet, dass es Frucht bringt und wir es bewegen in einem feinen, guten Herzen. Amen. Ja, dann wollen wir noch beten miteinander. Ja, du teurer Gott und Vater, es ist schon ein gewaltiges Thema, nicht nur Milchspeise, sondern doch schon feste Speise. Und ich möchte selber mich immer wieder auch am Worte Gottes prüfen, überprüfen lassen. Danke, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir geistig reifen und wachsen dürfen. Danke für diesen Abend, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. So segne uns, bring uns auch alle gut wieder heute Abend ans Ziel und lass uns auch morgen, so du Gnade schenkst, auch wieder hier die Gemeinschaft erleben mit dir untereinander durch deinen Heiligen Geist. Lob, Preis, Ehr und Dank sei dir, du großer Gott und Vater, im Namen Jesu Christi. Amen.